Schlagkraft, der Podcast, wenn es um Kampfsport geht. Viel Spass bei der heutigen Folge. Hallo zusammen, hier ist wieder Schlagkraft mit Rubi Röschel. Wir haben einen weiteren Interviewgast heute und das mal wieder einmal aus Deutschland. Wir reden ein bisschen über Events reden in dieser Folge, ein bisschen was läuft, wie es weitergeht, vor allem im Amateurbereich. Wobei, da werden wir jetzt von unserem Interviewpartner hören, wie das so international läuft, was allenfalls so im Profisport möglich ist und so weiter und so fort. Aber ich lasse Katz aus dem Sack, das ist heute der Klaus Nonnenmacher, der Präsident, der Weltpräsident von der WKU-Organisation. Ich muss jetzt für uns Schweizer umstellen auf Hochdeutsch, damit auch er mich richtig versteht. Aber dann fangen wir doch gleich an. Hallo Klaus, freut mich, hast du dir Zeit genommen, dass wir da jetzt ein Interview machen können. Und dann, wie geht's dir erstens mal und sag mal was zu deiner Person.
Ja, hallo Roger. Ja, ich habe mir Zeit genommen. Ich freue mich auch ganz besonders aufs Interview. Aber da ich ja ganz viel in der Schweiz schon war, verstehe ich Schweizerdeutsch einigermaßen. Ja, also ich hab schon einigermaßen verstanden, was du gesagt hast.
Sehr gut.
Aber ja, wenn wir das auf Deutsch machen, auf Schweizerdeutsch, ist das auch okay, so wie wir es jetzt machen. Ja, zu meiner Person. Du hast mich ja schon angekündigt. Ich bin der WKU-Weltpräsident. Ich bin jetzt einiges über 50. Mache das Ganze jetzt schon seit 26 Jahren aktiv. Mit aktiv meine ich nicht Kampfsport, das mache ich über 40 Jahre. Nein, mit aktiv meine ich, ich koordiniere, plane Events, kümmere mich um Sportschulen. Das habe ich die letzten 25 Jahre gemacht. Ich habe Sportwissenschaft studiert und Pädagogik, habe mich aber auch immer fortgebildet und war früher ein begeisterter Kampfsportler, habe sowohl Karate, Taekwondo, Kickboxen, Thaiboxen, das habe ich alles gekämpft, hatte ich auch immer unheimlich Spaß dabei. Ich war über 15 Jahre Hochleistungssportler, wo ich das eigentlich nahezu hauptberuflich gemacht habe und bin quer durch die Welt gereist und irgendwann habe ich mir dann gesagt, als junger Mann, ja, man kann es ja anders machen, man kann es ja versuchen, besser zu machen. Und so ist es dann gekommen, dass ich verschiedene Weltorganisationen angeführt habe und einfach einen guten Service für die Welt des Kampfsports machen möchte.
Genau, das finde ich der richtige Ansatz, vor allem, weil wir letzte Woche gerade mit einem Gymbesitzer aus Zürich, also Region Zürich, gesprochen haben und er mehrfach, nicht nur er natürlich, in den ganzen letzten Folgen, die wir da gemacht haben, sind immer wieder in der Schweiz eigentlich die Aufrufe groß geworden, dass wir eigentlich dieses Chaos, was Verbände und Organisationen angeht, in der Schweiz eigentlich, in der kleinen Schweiz muss man dazu noch sagen, eigentlich sehr stark bedauern, nicht gerade hassen, aber bedauern, weil es macht die Attraktivität kaputt und du hast jetzt einen Service angesprochen, finde ich auch ein sehr wichtiger Aspekt, dass das halt einfach auch gesehen wird, gespürt wird von den Protagonisten, von den Athleten, dass da auch was dahinter steht und dann eben, wie gesagt, die Attraktivität des Sports dann auch höher angesagt wird. Wie handhabst du das so oder wie bewertest du das so jetzt eigentlich?
Naja, ich gebe dir da schon recht. Wir haben ja zig Verbände, also wirklich zig Verbände, unfassbar viel. Wir haben damit verbunden zig Champions.
Genau.
Ja, und jeder Verband, ich ja auch, jeder sagt ja, er ist der Größte, der Beste, der Stärkste. Aber ich denke, was zählt beim Verband, ist wirklich eine gewisse Transparenz und auch eine gewisse Ehrlichkeit. Also das heißt einfach, wo tritt der Verband auf, wie viele Mitglieder hat er, zeigt er seine Mitglieder oder erzählt er das nur, gibt es eine Struktur, steht was dahinter und ich denke mir, da kann sich jeder eigentlich eine ganz, ganz eigene Meinung machen, der ein bisschen recherchiert. Was die Events betrifft, ja, da ist es natürlich immer ein Chaos, weil zu normalen Zeiten hatten wir ja pro Wochenende unheimlich viele Meisterschaften von allen Verbänden. Ist nicht einfach. Auf anderer Seite gibt es natürlich eine unheimliche Vielfalt. Also ich kann mich noch erinnern, wo ich gekämpft habe. Da gab es nicht so viele Verbände, da gab es auch noch nicht so viel im Internet. Da war man halt, wenn man im Karate-Journal vorne auf dem Blatt war, auf dem Cover, war man ein ziemlicher Star oder man hat sich zumindest wie ein Star gefühlt. Aber es gab natürlich auch noch nicht so viele Kämpfer. Das wird ja vergessen. Ich höre immer, wenn die Leute sagen: Mensch, die guten alten Zeiten und wie hart es war und wie viel. Ja, das stimmt schon. Ich gehöre zu den guten alten Zeiten. Aber sich heute durchzusetzen, Mahlzeit. Also ich bin der Meinung, dass die Qualität der Kämpfer im Großen und Ganzen massiv gestiegen sind. Die sind viel kompletter geworden, ja. Also sowohl von den Kicks, von den Boxtechniken, von den Clinchtechniken. Also da hat sich unheimlich viel getan. Auch von den Trainingswissenschaften wurde jetzt sehr, sehr viel von den Schulen übernommen. Und wir haben eigentlich viele Kämpfer, die international sehr, sehr gut sind und einfach überall kämpfen. Und das finde ich auch gut. Also auf einer Seite ist es ein bisschen Chaos für die Reputation, ja? Auf der anderen Seite, ist es aber auch eine tolle Vielfalt für alle.
Ja, genau. Also ich denke ja, dass das Angebot ja immens ist. Also natürlich jetzt nicht gerade zur aktuellen Zeit, aber vorher war ja da wirklich viel los immer wieder und man konnte und könnte sich überall einschreiben, weil sich ja auch jede Organisation oder Verband auch immer offen den Mitgliedern anderer Verbände darstellt und da
Na,
mitmacht.
nicht jede. Also es gibt schon noch Verbände, die definitiv sagen, wenn du von woanders kommst, darfst du nicht starten und sagen auch ihren Leuten, wenn ihr woanders startet, werdet ihr gesperrt. Also das gibt es schon. Das ist definitiv nicht meine Politik, aber die Politik gibt es schon.
Ja, klar, ich denke, aber das sind halt dann einfach die zukunfts-nicht orientierten Verbände oder Organisationen, weil sich die da dann selber ins Aussterben produzieren, denke ich halt einfach mal. Weil ich glaube, mit der ganzen Diversifizierung, mit der ganzen Globalisierung, die komplette Flexibilität, die überall gesucht wird, wird dann auch dort gefordert, denke ich jetzt mal. Und Schluss am Ende aber, wie ich das eigentlich positiv finde, dass man alles machen und überall machen kann, wie du es gesagt hast, für die Reputation ist es das eine. Das andere war doch einfach, ich kann mich noch an meine Jugendzeit gut erinnern, wo ich auch Karate gemacht habe und oder betrieben habe. Für mich war halt dann einfach schon auch schön zu wissen, du bist einer Schweizer übergeordneten Vereinigung, Mitglied dabei, ein Teil davon und kannst dich jetzt in diesem System hocharbeiten, weißt du? Und das musst du ja aktuell im Kickboxen, Thaiboxen oder im Ringsportbereich höchst selten, weißt du? Und dort ist ja vielmals halt einfach die Attraktivität für viele Kämpfer. Ja, es wird schwierig und schwierig dann auch dementsprechend das Publikum so zu begeistern, damit ja auch jemand diese Leute kennt, die da kämpfen, weil Andy Hug in der Schweiz ein unvergesslicher Name, eine Legende. Wieso? Weil es halt einfach damals den einen gab und der sich halt einfach dort hochgekämpft hat, wo jeder drauf geschaut hat. Wie machen wir das in Zukunft, dass das wieder so wird?
Naja, gut, die mit Andy, das war natürlich unfassbar. Ich war ja bei Andys letzten Kampf als Supervisor zugange, bei seinem letzten Kampf damals in der Schweiz. Das eine ist, dass Andy Hug natürlich ein fantastischer Kampfsportler war, der ein riesen Repertoire an Techniken hatte. Die andere Seite war, er war Schweizer, er sah gut aus, er war super sympathisch, ein wirklicher Sportsmann. Und dann hatte er auch ein gutes Management. Also Andy war eigentlich zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja, und allein diese riesige Medienpräsenz über die Zeitschrift in der Schweiz, über den Blick, ja, das war ja fantastisch mit Andy Hug. Ja, und da war ja das, ich kann mich erinnern, ich war einmal in Zürich beim Kampf dabei. Da war ja das Stadion, obwohl der Event am Samstag war, war am Donnerstag schon alle Karten waren komplett ausverkauft. Ja? Und ich glaube, ich rede damals, ich will nicht falsch liegen, aber ich glaube, es waren 20.000. Ja? Das hieß, Andy konnte schon was bewirken. Und hinzu kam natürlich die ganze K1-Situation über Ishii, der das geleitet hat, der auch sehr, sehr viel Geld da reingesteckt hat und der einfach eine gute Idee hatte. Ich nehme einfach die besten Schwergewichtler der Welt und lasse die im Turniermodus gegeneinander kämpfen. Ja, und das war eine geniale Idee. Ich finde es heute noch eine geniale Idee. Schade, dass es ein bisschen auseinandergebrochen ist. Ja,
Wie,
das war schon gut.
das war auf jeden Fall gut, aber wie gesagt, wenn wir zum Kern zurückkehren, ist es halt einfach meine Frage, was brauchen wir denn? Weil du bist im Weltbusiness tätig, du hast die Kontakte weltweit, du hast ein riesen Repertoire an Kontakten. Ich kriege ja da von dir manchmal Anfragen aus allen Ecken nicht der Schweiz, der Welt, wo wir kämpfen könnten, gehen und so weiter. Und jetzt, was braucht es dann? Brauchen wir wieder massiv viel Geld? Brauchen wir die Japaner? Brauchen wir die Leute von One Championship jetzt oder brauchen wir sie von Glory wieder? Wobei, das ist ja mittlerweile auch schon heißt, ein ausgelutschter Schuh. Müssen wir alle MMA kämpfen in Zukunft, damit wir wieder, also ich sage ja nicht, dass wir einen Andy Hook, ich glaube, das kannst du nicht kopieren, das kann da auch nicht so schnell wieder passieren, aber trotzdem, dass die Grundlagen zu bilden, damit ein Mensch oder ein Kämpfer die Möglichkeit hätte, diese Ziele wieder erreichen zu können. Was brauchen wir?
Also als zum einen brauchen wir wieder den Kämpfer als Persönlichkeit. Ich weiß, es geht natürlich in erster Linie, es sollte der Wettkampf und das Können im Vordergrund stehen. Aber leider in der medialen Welt spielt natürlich Aussehen, wie trete ich auf, habe ich eine Story, steht da was dahinter, das spielt natürlich mit. Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Und dann, ja, wir haben die großen Veranstalter, da mag Glory dazu gehören, da gehört One dazu, dann noch einige Chinesen, die wirklich auch große Events machen,
Genau.
aber die machen natürlich jeder seine eigene Suppe. So, und jetzt kommen wir zu einer Problematik, die uns auch sehr oft vorgeworfen wurde seitens der WKU World, weil ich kann nicht jeden Top-Kämpfer bekommen. Der erste Punkt, warum kriege ich ihn nicht, ist, er hat eine Gagenvorstellung, die muss ich erstmal finanzieren können. Und da muss dann Fernsehrechte und Sponsoren mitspielen. Und das andere ist, manche sind einfach auch vertraglich gebucht und kommen nicht raus. Also wenn ich jetzt mal Glory, One und Bellator nehme, drei große, die haben mit ihren Top-Kämpfern einen Vertrag. Dasselbe wie die UFC mit dem MMA-Bereich. Also ein UFC-Kämpfer, der unterschrieben hat, der hat halt unterschrieben. Das wird schon schwierig. Das
Okay.
Ganze. Also das kommt schon mal dazu. Wo ich aber ein Riesenproblem sehe, und das könnte man eigentlich lösen, wir brauchen eine unabhängige Weltrangliste. Und das sage ich jetzt mal, das muss keine WKU-Rangliste sein, keine ISKA, keine Glory, sondern wirklich eine unabhängige Weltrangliste. Und dann wäre schon mal viel, viel für den Sport getan. Ja, und da geht es mir natürlich auch auf die Sicherheit der Kämpfer, weil wir hatten das schon, der macht Profiboxen, geht K.O., kommt zu uns. Wir erfahren nicht, dass er im Profiboxen K.O. gegangen ist, hat einen Boxkampf, hat jetzt einen Kickboxkampf. Es steht nicht drin. Ja, das sind so Punkte, wo wir wirklich von Verbandseite wirklich darauf achten sollten, dass sowas auf keinen Fall passiert. Und dann müssen wir einfach mit den Ranglisten so arbeiten, dass es halt wirklich eine unabhängige Profi-Weltrangliste gibt. Und da denke ich mir, wäre mal ein großer Schritt nach vorne getan. Von der Attraktivität, für mich persönlich ist die K1-Richtung, finde ich, fast am attraktivsten, das Stand-up-Fighting. Aber es gibt durchaus Leute, die fahren unheimlich auf MMA ab. Mag sein, ist ja auch hart, ist ein bisschen komplexer das Ganze. Aber ich persönlich würde jetzt sagen, von der Attraktivität halte ich eigentlich K1 für die attraktivste Sportart. Aber das mag ja meine persönliche
Ja,
Einstellung sein.
da sprechen wir heute beide aus dem gleichen Herzen. Es geht mir eigentlich sehr ähnlich, obwohl ich sehr viel in Thailand war, Kämpfe gesehen habe und auch das Muay Thai eigentlich hier bei mir unterrichte, muss ich sagen, ist die Action beim K1-Kampf auf jeden Fall noch etwas höher, vor allem wenn sie sich da stark im Clinch, das ist ja das, was mir bei MMA auch nicht gefällt, bei diesem Grappling-Bodenkampf, dass zum Teil eigentlich ja das Spaßige für den Kämpfer oder die Herausforderung für den Kämpfer ist anyway da, Aber ich denke halt einfach, das ist dann für einen Zuschauer, der vielleicht noch irgendwie eine Distanz von 30 Metern hat zum Ring, halt einfach nicht mehr, da geht ja nichts. Oder? Da gehst du dann eher mal was trinken kaufen, als dass du diesen Kampf dann in der Bodensituation fertig schaust. Also da, wie du sagst, das sprechen wir für uns persönlich. Ich denke ja auch, dass der Trend mit dem MMA auf jeden Fall sehr hoch läuft im Moment und dass der auch dementsprechend sehr viele Junge anspricht und der Spaß daran immer mehr wächst, wie ich das verspüre. Vielleicht sind wir halt einfach zu alt für diese Geschichte.
Ich denke, es ist halt was ganz anderes einfach. Man muss halt, wenn man MMA kämpft, muss man sich nach meiner Meinung definitiv mit dem Bodenkampf auseinandersetzen.
Ja klar, sonst
und
bist du weg vom Fenster.
Das ist A und O. Und das ist halt natürlich, wenn jetzt ein guter Ringer, ein guter Brazilian Jiu-Jitsu oder auch ein guter Judomann kommt und geht halt mit dem Kickboxer zu Boden, wird der Kickboxer verlieren.
Ja, klar. Ja,
also man muss sich einfach mit dem Bodenkampf auseinandersetzen. Aber das ist so, wie du gesagt hast, eher was für Liebhaber. Der Bodenkampf, ich mache ja ab und zu, das ist ja unheimlich komplex und schwer.
Bis extrem.
Die Bewegung automatisiert und die wissen die Griffe und machen eigentlich dann eine Brezel aus deinem Arm. Ja. Das passiert halt dann ganz schnell. Ja, aber wie gesagt, es ist natürlich am Boden, sieht es nicht ganz so attraktiv aus, weil dann natürlich dem Massenpublikum fehlt meistens dann auch das Know-how. Andererseits, wenn die jetzt sehen, wenn zwei K1-Fighter gegenüberstehen, da wird getreten, da wird geschlagen und da kann man schon, das kann man einfacher verstehen. Das sage ich mal, ist vom Optischen einfacher und auch spektakulärer anzuschauen als jetzt ein Brazilian-Jiu-Jitsu-Kampf. Und ich rede jetzt nicht von der Wertigkeit oder von dem Trainingsaufwand, den man dafür erbringen muss, sondern einfach allein von dem Actiongrad für die meisten Zuschauer.
Absolut. Also wie gesagt, das soll hier überhaupt nicht heißen, dass wir nicht für diese Sportarten sind oder die nicht cool finden. Überhaupt nicht. Es geht nicht um das. Es geht wirklich eigentlich, wenn wir da über Events, Verkauf, Organisationen und dementsprechend auch Zuschauer, Sponsoren und so weiter sprechen, denke ich, geht es genau um diese Problematik. Dass halt, wie du sagst, du musst diese Sache dann halt einfach meine. Ich denke, wenn du früher einen Tyson-Kampf geschaut hast, da hast du einfach gewusst, da scheppert es und da wird geschlagen.
Genau.
Und der liegt, hat verloren oder der nicht wieder aufsteht und bei diesen MMA-Kämpfen, wo es dann BJJ-lastig wird, denke ich halt dann einfach, kann es auch sehr schnell gehen, haben wir in verschiedensten Kämpfen schon gesehen, jedoch weiß eigentlich dann am Schluss gar nicht recht, was ist jetzt passiert und wieso und weshalb und was man nicht vergessen darf, es ist für viele Leute auch ein wenig zu brutal, wobei da muss ich bei Muay Thai eigentlich gleich weiterfahren und sage, wenn ich schaue, diese paar Schweizer Events, die wir mit wirklichen Muay Thai-Regeln gekämpft haben oder gesehen haben, wo ja so viel Blut geflossen ist, habe ich sehr viele Leute im Zuschauerbereich angehört, die mir gesagt haben, das ist mir jetzt einfach zu viel. Und deswegen denke ich, ist die K1-Version auf jeden Fall die marketingtechnisch wirklich am besten zu verkaufen ist.
Ja, also das denke ich auch. Und ich denke mir, da wird es im Profibereich definitiv weitergehen. Da wird auch noch weiter was kommen, weil die sind ja schon beliebt. Aber wie gesagt, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sich die großen Organisationen irgendwie verbinden. Ja, es gab von meiner Seite öfters mal den Versuch, mit anderen zusammenzuarbeiten. Aber irgendwann habe ich mir dann auch gedacht, ich habe es jetzt ein paar Jahre versucht auf eine Zusammenarbeit. Und es wird halt nicht angenommen. Und da muss man sagen, okay, dann ist es halt nicht so. Dann konzentriere ich mich auf meine Sache, was natürlich jetzt nicht förderlich für den Sport ist. Aber manchmal geht es halt leider nicht.
Ja, ja, ich sehe es genau gleich. Ich bin genau gleich eingestellt, was die Schweiz spezifisch jetzt angeht. Und deswegen irgendeinmal reichst du ein Alter und sagst, hey, ich habe jetzt blöde gesagt, lange genug den Messias gespielt und versucht, im Sinne des Spiels, was meine Schau mal, was denn ich jetzt einmal. Ein weiterer Schritt eigentlich, die Leute zu verbinden, um einander miteinander zu verbinden. Und auch gerade in der letzten Folge habe ich gesagt, schau, jetzt haben wir anderthalb Jahren eine Zeit erlebt, wo der Kampfsport seit 20, 30, wenn überhaupt mal erlebt hat. Ja, die ganze Welt hat es eigentlich nie in diesem Rahmen so erlebt, wie es läuft. Und es hat keinen im gröberen Sinn dazu gebracht, jetzt näher zu rücken. Ich sehe verschiedenste Events, die auf eigene Faust irgendwo aus dem Boden wachsen jetzt, und jeder will was anbieten und jeder will vielleicht auch seine eigenen Löcher ein wenig stopfen mit einem kleinen Event, weil alle scharf auf ein Event sind, und jeder macht es aber nur mit den dürftigsten Mitteln, weil er weiß, zu viel investieren, weiß ja nicht, was passiert, denn dann sind die Grundregeln alle nicht geklärt, was muss ich dann jetzt alles erfüllen und so weiter für so ein Event umsetzen zu können. Es ist schade. Es ist einfach schade, und deswegen, wie du sagst, dann sagst du irgendwann mal, ja gut, komm, wir machen jetzt einfach mal das, was für uns noch stimmt, damit ja, die, die sich uns anschließen wollen, dann auch mitmachen, aber damit hat sich es dann auch ausgereicht, oder sage ich jetzt einfach mal. Mhm.
Ja, genau. Aber ich bin eigentlich so mit dem System, so wie ich es jetzt gemacht habe, gerade die letzten 4 Jahre, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Bei uns ist jeder willkommen, und wir wollen halt in erster Linie sauberen, fairen Sport machen. Und dann habe ich natürlich noch das zweite Standbein jetzt aufgebaut, was natürlich ganz wichtig ist. Wenn wir keine gut funktionierenden Kampfsportschulen haben, werden wir auch keine guten Kämpfer haben. Und das hängt zwar im Bereich Ausbildung, Fortbildung ist ein wichtiger Punkt, aber ein anderer Punkt ist natürlich auch, wie sind denn die Kampfsportschulen finanziell aufgestellt?
Ja, genau. Ja,
und da sehe ich natürlich sehr viel. Also ich betreue über 200 Kampfsportschulen in Deutschland, und ich denke mir jetzt, oder ich weiß, dass ich während der Corona-Zeit einfach dieses Mal wirklich einige Schulen gerettet habe.
Okay, ja, okay.
Weil einfach, klar, in jedem Land ist es anders. Die Schweiz hat andere Vorgaben wie Deutschland, aber in Deutschland waren die Vorgaben bitter. Ja,
ja, ja.
Wir mussten einfach sehr geschickt auch mit dem, was machbar ist, und auch mit Fördergeldern umgehen und die auch richtig beantragen. Also es war eher mehr mein Job die letzten Monate, die eines Wirtschaftsprüfers, als eines Verbandspräsidenten. Ja, ich habe sehr, sehr viel mit Steuerberatern geredet, mit den Schulen geredet, habe gesagt, Mensch, ihr könnt das machen, ihr könnt das machen, das ist alles in der Legalität, macht das, das macht ihr bitte nicht. Ja, und so haben sich jetzt doch die Schulen halten können, nicht alle, ja, also ein paar Schulen haben es wirklich nicht geschafft, aber ein paar haben sich halten können, und ich hoffe natürlich ganz, ganz massiv, dass es jetzt wieder aufgeht. Also ich plane jetzt einen großen Event in Hamburg. Dann kommt 2 Wochen später die IDM in Zimmern. Danach plane ich die WM in Florida und dann noch mit der WMAC in Kooperation mit Harald Volladori. Also es geht doch mit anderen Verbänden. Ja, machen wir eine Ringsport-WM in Salzburg. Das sind jetzt unsere Pläne. Ja,
sehr gut.
Ob ich alles umsetzen kann, ja, da fragen mich viele, Klaus, wir dürfen doch noch gar nicht nach Florida reinreisen. Stimmt schon, Europa darf noch nicht nach Florida fliegen. Aber ich gehe davon aus, dass das in kürzester Zeit wieder geändert wird. Und da muss ich einfach das Risiko machen. Für mich selbst habe ich mir die Frage gestellt, machst du jetzt nichts und lässt es einfach laufen oder machst du was? Und die nächste Frage war dann für mich selbst persönlich, ich würde mich einfach ärgern, wenn ich es nicht versucht hätte. Das würde nicht passen. Also deswegen, ich mache das jetzt, ich versuche das, setze da auch sehr viel Energie und auch Geld ein, aber das ist es mir wert. Wenn ich dann wieder eine Absage aus juristischen oder vom Staat kriege, dann ist es halt so, wie es ist. Aber ich kann zu mir selbst wenigstens sagen, Mensch, du hast wenigstens versucht, das Beste draus zu machen. Und das ist in der Zeit für mich ganz wichtig.
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, ja, auch Leute wie du, die polarisieren ein wenig, nicht ein wenig, sogar sehr. Und wenn selbst die die Flinte ins Korn werfen, wird es dann sowieso übel, denke ich jetzt mal. Ich habe mir ähnliche Gedanken gemacht mit unserer Swiss Combat System Organisation, wie das weitergehen soll. Ich habe da jetzt auch in den letzten paar Folgen verlauten lassen, dass ich die Handbremse eigentlich noch am Ziehen habe, verspüre aber da eine Veränderung wöchentlich jetzt wegen den ganzen Lockerungen, wegen, also bei uns ist ja jetzt speziell dieses Wochenende sehr, sehr wichtig. Wir haben eine neue Gesetzesverabschiedung in Bezug auf Corona und ein paar andere Sachen, die jetzt für die Schweizer Wirtschaft anyway wichtig sind. Bin gespannt, wie sich das am Sonntag verhalten wird, und das könnte dann durchaus noch einen Einfluss nehmen für die ganzen Events in der Schweiz. Jedoch sind wir jetzt da wirklich bereits in 4 Wochen voll in Planung, was hier in meiner Region umzusetzen. Dann einen Monat später ein weiterer Outdoor-Event, damit wir da auch Maßnahmen ein wenig lockerer umgehen können. Und dann ist dann bereits auch schon mit unserem WKU-Schweiz-Präsident wieder die Planung, September, Oktober schon zu belegen mit weiteren Events. Also deswegen kann man sich da jetzt für die Schweizer Kampfsportszene sicherlich notieren, dass wir den 10. Juli was in Planung haben, 15. August die weitere Geschichte läuft und dann September, Oktober. Wobei ich muss sagen, die ersten beiden Daten sind eher für den Amateursport gedacht. September, Oktober wird dann höchstwahrscheinlich auch für den Profisport was drin sein. Das sind so die grundsätzlichen Sachen bei uns in der Schweiz. Jetzt, wie sieht es bei euch aus? Wie gesagt, du hast jetzt so deine Events gerade. Ich habe genau die gleichen Probleme und Sorgen, weil du weißt ja im Moment noch nicht, was wird zu diesem Zeitpunkt verlangt sein und was nicht. Aber trotzdem, wir wagen es jetzt einfach mal, oder?
Genau. Also ich denke mir, wir sollten es auf jeden Fall probieren. Ich meine, ich habe letztes Jahr ja einen World Cup versucht zu planen, hatte ihn in Heidelberg mit dem Ordnungsamt komplett durch. Und eine Woche vorher hat dann unsere Kanzlerin den kompletten Lockdown in Deutschland verhängt. Ja, und damit hat sich das Ganze dann ganz schnell erübrigt. Aber es kann natürlich passieren. Ja, und momentan ist die Situation, dass ich gute Dinge bin. Natürlich, ich halte mich an die Corona-Vorschriften. Wir haben alles mit den Behörden geklärt. Aber wenn jetzt die Inzidenz wieder hochschießen sollte, gut, dann wird der Event definitiv abgesagt. Ja,
ja, ich denke, da muss sich halt einfach jeder Wettkampfsportler im Moment, vor allem im Kontaktbereich, im Klaren sein, dass er eigentlich jederzeit bereit sein müsste und somit die Motivation halt in die Länge ziehen muss und hoch bleiben muss, damit er im richtigen Moment bereit ist, weil die es nicht sein werden könnten, allfällige Situationen halt einfach verpassen, oder? Und so läuft es dann halt einfach.
Aber was ich da als Riesenproblem sehe, und für mich ist es auch ein Verbrechen, was passiert ist, und da gebe ich unserer Regierung auch massiv Kritik, zumindest in Deutschland war, dass das komplette Ausfallen dieses Kindertrainings plus die Folgen, die mit dem Lockdown verbunden wären, halte ich für jetzt von 16 Monaten für eine Katastrophe. Ich habe es bei meinem Sohn mitgekriegt. Gut, mein Sohn ist Leistungssportler, mit dem konnte ich gut trainieren. Aber die hatten in Deutschland Online-Unterricht. Das hieß, die Kinder stehen auf, gehen 4, 5 Schritte, setzen sich an ihren Rechner. Und wenn die dann in der Oberstufe sind, sitzen die 8 Stunden vor dem Rechner. Aha. So, jetzt ist das Kind ohne Bewegung. Jetzt sind 8 Stunden rum. So, was passiert jetzt? Soll ich dem Kleinen sagen, er darf jetzt keine PS4 und sowas spielen? Nee, geht nicht. So, jetzt nochmal 2. Jetzt kommen wir schon auf 10 Stunden ohne Bewegung. Und selbst wenn ich dann mit ihm rausgegangen bin und ihn trainiert habe und ein bisschen Gas gegeben habe, dann hat er 2 Stunden Hochleistungssport gemacht, klar. Mhm. Aber das natürliche Bewegen, dass die Kinder mal 10.000 Schritte am Tag gehen, dass die einfach, was ein Teil unseres Organismus ist, auch unserer Bestimmung, uns zu bewegen, was zu machen, das ist einfach evolutionsbedingt. Das ist alles für 14 Monate bei ganz, ganz vielen Kindern weggefallen. Ja, und das kann ich gerne mal für gut heißen. Das ist eine Katastrophe. Ja, hinzu kam noch, das war halt in Deutschland der Fall, ich weiß nicht, ob es in der Schweiz der Fall war, dass den Kindern natürlich eingeredet wurde, wenn ihr die Maske nicht aufzieht, kann Oma, Opa oder Mama und Papa werden dann sterben. Ja, also man hat massiv mit Ängsten gearbeitet und das war nicht notwendig. Und ich habe jetzt, wir haben jetzt mit der Kindergruppe letzte Woche begonnen oder eigentlich diese Woche, ja, und die hatten so viel Spaß. Ja, also ich leite bei ab und zu nochmal eine Kindergruppe. Die Kinder hatten so viel Spaß beim Training. Die haben so gestrahlt, sich wieder bewegen zu dürfen, Spaß zu haben, mal wieder ein paar andere Gesichter zu sehen, ja. Und da, das sehe ich eigentlich als Hauptfehler wegen der ganzen Pandemie, was war, dass massiv mit Ängsten gearbeitet wurde im Kinderbereich, weil die wissen, die sind noch kleine Kerle, die können das nicht verstehen, was da gesagt wird. Ja? Und natürlich diese extreme Bewegungsarmut. Also das war, Ich denke mal, und das hat auch Folgen, die in die Zukunft gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn ich einen Menschen, der in der Entwicklung im Wachstum ist, wenn ich den einfach mal sage, so 14 Monate, 15 Monate sitzt du jetzt täglich 10 Stunden auf einem Stuhl. Naja, und die restlichen 14 Stunden, ja, dann kommen halt natürlich die sozialen Medien dazu und ein bisschen Facebook und ein bisschen Instagram oder TikTok und dann noch ein paar Telespiele und das war's. Ja, und das ist einfach, dafür ist einfach unser Körper von der Evolution nicht gemacht. Ende aus.
Das ist
Ja.
absolut richtig. Wobei ich denke, also da bin ich unterstütze da jedes Wort, das du da gesagt hast. Und was die Kinder angeht, sowieso. Ich bin jetzt froh, ich habe im Moment einen kleinen Sohn, den kann ich noch dementsprechend von diesem ganzen System fernhalten. Hingegen habe ich eine 15-jährige Tochter, die ist völlig in diesem Kasumpel mit dabei und muss sich da eigentlich ja sehr, sehr viel über sich ergehen lassen. Ja, ich glaube, wir müssen uns da nicht zu weit noch über das unterhalten, weil ich
Ja.
glaube, die Leute kennen es und für mich ist es dann eher wichtig, wie gesagt, dass wir denen jetzt einen Horizont geben. Also du hast jetzt gesagt, wie gesagt, du bist da in verschiedenen Events aktiv. Wäre dann cool, wenn du mir vielleicht noch gewisse Flyer senden könntest, also
Ja,
digital. Ich
natürlich.
kann das dann alles auf der Schlagkraft-Seite dann auch publizieren, damit sich da, wenn da noch Kämpfer gesucht werden, auch Leute melden können. Zusätzlich, wie gesagt, du hast von der Ringsport-Weltmeisterschaft in Salzburg gesprochen. Hast du ein Datum?
Ja, 24. und 26. September, 24. 26. September in Salzburg findet die Ringsport-Weltmeisterschaft der WKU World statt, in Kooperation mit der WMAC, die dort ihre World Games macht. Das heißt, da bei den World Games finden aber auch dann Point Fighting, Leichtkontakt und Formen und Karate statt.
Okay.
Ja, und mit dem Harald arbeite ich ja gut zusammen. Das war ja 2019 schon super bei der WM in Bregenz.
Genau.
Und dann habe ich ihn gefragt, du, hör zu, ich gehe nach Florida, aber in Florida Ringsport wird kompliziert. Also nicht, dass dort keine Kämpfer sind, aber mit der American Athletic Commission ist es nicht, ist es schwierig dann, ne, was
Ja.
Ringsport betrifft. Und dann wäre mir natürlich Salzburg viel, viel lieber. Und natürlich auch jetzt für euch Schweizer, ja,
Ja,
das ist ein
die
Katzensprung. Jetzt nach Florida zu fliegen, wäre ja dann auch schon noch immer ein bisschen eine andere Sache.
Genau, aber weißt du, das ist ja jetzt eine Ansage, weil die Roten Teufel, die sich da 2018 und 19 einen Namen gemacht haben, wollen, also ich habe da diverse Anfragen gekriegt. Wie gesagt, das einzige Problem, was sich im Moment dann halt einfach noch stellen wird, oder die Frage, die sich stellen wird, ist, wer ist fit, wer ist nicht fit, wer hat allen angeworfen, Saisons und neue Champions hat es keine gegeben. Deswegen sind natürlich diese alten Champions wieder gefragt. Also ich werde die natürlich jetzt umgehend auch kontaktieren, damit wir da was planen könnten und das umsetzen könnten. Mal schauen.
Vielleicht haben ja ein paar ihre Gewichtsklasse gewechselt.
Das könnte noch sehr wahrscheinlich. Also ich bei zwei Kämpferinnen weiß ich sogar. Die haben beide den Titel gewonnen 2019 und haben dann dementsprechend jetzt die Gewichtsklassen getauscht. Ja, genau. Finde ich mal sehr interessant, dass wir das mal wissen. Die WKU sonst, wie gesagt, in der Schweiz wird, das kann ich, glaube ich, aus dem Nähkästchen, wie gesagt, sagen, dass da September, Oktober was laufen wird.
Ja, definitiv.
Mit dem Scanner, der die Feder in der Hand hat. Einerseits September wird das, glaube ich, Zürich sein und Oktober wird Frauenfeld sein. Und da werden wir auch mit der Skos, mit der Amateurliga vor Ort sein. Also alle, die da zuhören, lasst dieses Gerücht jetzt durchs Haus laufen und macht euch bereit für weitere Kämpfe, weil wir hoffen ja schwer, dass diese ganze Impferei und das ganze, ja, wir hoffen einfach, dass diese ganzen Erkrankungen nicht wieder ansteigen, damit wir problemlos wieder Sport treiben können zukünftig. Ja, wie siehst du das mal mit einer Weltmeisterschaft in der Schweiz?
Ja, also in der Schweiz hatten wir ja damals in Basel, das war 2004, lief damals natürlich unter den Namen WKA und IAXA, gab es mal eine wunderschöne Weltmeisterschaft.
Okay.
Schweiz ist immer schön zu machen, die Schweiz ist ein bisschen teurer meistens,
Das ist halt so, ja.
Ja, was die Übernachtung und sowas betrifft. Und die Schweiz ist ein bisschen restrikter mit den Visas.
Ja, gut, da hast du
Das
recht, ja.
ist ein bisschen schwierigeres Problem. Also wir sind ja auch jetzt stark im Mittleren Osten, ist die WKU sehr stark. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich Kämpfer von aus Afghanistan, aus dem Irak, ob ich die so einfach in die Schweiz zum Kämpfen kriege. Ja, also
Ah,
da muss man
stimmt,
das
ja.
Ganze, ja, das muss man sehr, sehr gut planen. Da brauchen wir auch definitiv dann politische Unterstützung, dass das sauber läuft. Und wir brauchen natürlich eine geeignete Location, die auch vom preislichen Faktor es ermöglicht, Leute kämpfen zu lassen, die einfach finanziell nicht ganz so gut aufgestellt sind.
Ja, klar. Ja, ich denke, da könnten wir dann mal ja zusammen unter vier Augen reden und mal schauen, was da
Genau.
möglich ist,
Also ich
gell?
denke mir, die Schweiz ist ja, für mich ist es ja, ich brauche 2,5 Stunden, bin ich in der Schweiz. Ja, also für mich ist das von Karlsruhe
Genau.
gesehen natürlich perfekt. Und ich
Ja,
bin
auf
auch
jeden
gerne in
Fall.
der Schweiz, weil es ein wunderschönes Land ist. Ja,
Ja.
aber wir müssen natürlich eine große, gute Location finden und auch eine Stadt, die einfach anzureisen ist. Ja, da war Basel war okay, Zürich ist okay, aber da haben wir natürlich eine ganz andere Preispolitik in diesen großen Städten.
Ja, wie gesagt, da hätten wir durchaus die Uhrenstadt Biel auf jeden Fall als mögliche Möglichkeit, müssten wir dann einfach anschauen. Ja? Das
Genau.
schauen wir dann zusammen an, ob das eine Möglichkeit vielleicht wäre
Ja.
noch in Zukunft. Du, ich denke, wir haben da jetzt sehr gute Auskunft geleistet und hast du da noch gerade ein Thema, was dir noch auf der Zunge brennt?
Nö, ich denke mir, vielleicht ein Thema für unsere Kampfsportler und für die Kampfsportschulen. Nicht aufgeben, weitermachen. Ja, das
Ja,
ist,
auf jeden
Kampfsport ist
Fall.
unsere. Weil Kampfsport ist ja nicht so, wir machen das, also alle, wirklich alle, die ich kenne, haben Kampfsport angefangen aus Idealismus, aus ihre Ziele heraus. Ja, und das ist auch ganz wichtig, das ist von innen gewachsen. Natürlich muss es finanziell stimmen, ja, bin ich auch der Meinung, aber wir sollten ja nie vergessen, woher wir kommen und warum wir das Ganze gemacht haben. Und dann denke ich mir, sollten wir uns doch von so einer weltweiten Epidemie nicht in die Knie zwingen lassen, ja, sondern einfach weitermachen und alle Möglichkeiten, die wir haben, ausschöpfen und nach vorne wieder aufstehen und weiter. Ja, und das sage ich auch allen Schulen. Und ich denke mir, dass wenn wir jetzt wieder öffnen, dass wir extreme Anfragen bekommen werden, sowohl im Kinder- und Jugendbereich, aber auch im Erwachsenenbereich. Vielleicht kannst du was sagen, wie bei dir jetzt die Anfragen sind, wenn es wieder losgeht.
Also du, wie gesagt, wir sind ja eigentlich seit 19. April wieder mit natürlich gewissen Maßnahmen sind wir oder ja halt einfach organisationstechnische Hygienemittel, die wir da einhalten müssen, Maske natürlich im allgemeinen Bereich und so weiter, die wir nach wie vor einhalten tun und müssen. Ich darf sagen, dass letztes Jahr am 8. Juni, wo wir starten durften, ein Riesenboom kam. Also das zeigt eigentlich auch, wie gesagt, ich muss das nicht wiederholen, wir sind bewegungssüchtig, wir brauchen Bewegung. Es wäre alles andere, was im konträren Bereich eigentlich die Leute dazu bringt, ruhig und ohne Bewegung zu sein, ist zukünftig dann auch schädlich. Das wird 100% zu Krankheiten oder zu Problemen führen. Und deswegen, das hat man gespürt, die Leute kamen in Scharen in unser Gym und wollten trainieren. Das war wunderschön. Jetzt in diesem Jahr darf man sagen, wir haben wöchentlich Anfragen. Das läuft, das ist gut. Es ist nicht mehr ganz so ein Boom, weil halt die Angst immer noch groß ist, weißt du? Die Angst, die
Klar.
den Menschen eingetrichtert wurde über so eine lange Zeit, fängt dann eine gewisse Zeit lang an zu wirken oder ab einer gewissen Zeit an zu wirken und die sind dann eingeschüchtert und die haben dann Angst. Und ich musste also wirklich auch manchen schon erklären und sagen, hey, hör mal zu, wir haben geöffnet. Und wir dürfen geöffnet haben, weil wir mit gewissen Maßnahmen und gewissen Konzepten ja auch diese Problematik berücksichtigen, die wir im Moment haben. Und deswegen muss man den Leuten fast wie ein wenig die Angst nehmen. damit sie trotzdem wieder in solche Sportart kommen und auch diese Trainings wieder konsumieren. Das ist halt einfach so. Ich denke, das werdet ihr in Deutschland ein wenig ähnlich erfahren.
Genau.
Und dann schauen, genau. wie das so läuft. Ich hoffe natürlich für alle, dass sie es schaffen. Wir haben auch von ein, zwei verschiedenen gehört, die Flint ins Korn geworfen haben. Aber ich denke halt einfach, wenn du ein Kämpfer bist, kannst du einmal mehr in der weiteren Stufe zeigen, dass es wirklich auch so meinst. Also nicht nur,
genau.
nicht, oder nicht, dass du nur denkst, dass du ein Kämpfer bist, sondern dass du es auch zeigen kannst.
Ganz genau. Roger, das sehe ich auch so.
Super. Danke dir auf jeden Fall, Klaus, bitte, für diese Zeit. Noch drei Fragen, die ich habe, ganz kurze.
Ja.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Was ich mir für die Zukunft wünsche? Nummer eins, dass wir wieder normale Gegebenheiten und Voraussetzungen haben wie früher. Punkt eins.
Sehr schön.
Ja. Was ist die zweite Frage?
Die zweite Frage ist, was wünschst du dir für die Schweiz für die Zukunft?
Na, die Schweiz, da wünsche ich mir, da habe ich ja zwei Top-Präsidenten und Repräsentanten, sowohl im Amateur- wie im Profibereich, dass es genauso weitergeht in der Schweiz wie bisher, dass weiter an dem System gearbeitet wird und dass es weiter attraktiv bleibt. Aber da macht ihr schon alles richtig.
Sehr gut, das kann ich versprechen. Das kann ich versprechen, genau. Ja. Und was wünschst du der Kampfsportszene in der Schweiz?
Der Kampfsportszene in der Schweiz, dass sie weiter offen bleiben, dass sie nicht eingeschränkt denken und dass die Schweizer auch mal sich in ein Auto setzen und auf andere Turniere in den anderen Ländern, die gerade anliegen, wie Italien, Frankreich, Deutschland, dass die einfach mal rüberkommen und ein bisschen aktiver werden, weil wir haben so viele gute Kämpfer in der Schweiz. Das sehe ich immer, wenn ich zu deinem Event oder zum Event vom Skanda gehe. Und auch im Amateurbereich, dann denke ich mir, Mensch, wäre doch mal toll, wenn die auf so einem internationalen Turnier starten würden. Die würden ja wirklich einige Trophäen mit nach Hause nehmen. Ja? Dass einfach die Schweizer sagen, Mensch, wir fahren ein bisschen mehr ins Ausland.
Ja, da hast du recht, da ist die Schweiz sehr, sehr schlimm. Also eine halbe Stunde Autofahrt ist für uns eine Qual und deswegen müssen wir da ein wenig lernen, umzudenken, weil ich glaube, wie gesagt, 18 und 19 haben gezeigt, dass wir eigentlich ein sehr gutes Potenzial haben, speziell jetzt in diesem Bereich, den ich da vertreten habe. Und das kann ich dir auch ein wenig fast versprechen, das ist für mich in der Zukunft, ist für mich sowieso eher der Amateursport wichtiger gegenüber dem Profisport, weil Profisport muss sich noch sehr viel tun und verändern, damit sich das alles auch wieder lohnt. Und deswegen sind solche Amateurturniere in Zukunft definitiv für mich persönlich als WKU Amateurpräsident in der Schweiz auf jeden Fall ein wichtiger Punkt für die Zukunft.
Ja, und wir brauchen natürlich gute Amateure und später starke Profis zu bekommen.
Ja, genau, ja, das sind die Wurzeln.
Ganz genau.
Gut, Schluss am Ende. WKU Instagram vertreten. Wie heißt der Account?
WKU World.
Oh ja, jetzt habe ich es nicht verstanden. Nochmal kurz.
WKU World.
WKU World on Instagram, auf jeden Fall Abonnenten gesucht, so wie jeder auf Instagram diese sucht.
Immer, genau.
Und natürlich auch immer markieren, wenn ihr was Gutes macht. Und natürlich auch Schlagkraft sucht, immer wieder neue Abonnenten unter dem Keyword Schlag_Kraft sucht das und abonniert es. Wir sind immer froh für den Support und lasst uns den Kampfsport weitertragen. Danke dir, Klaus, für dieses Interview und ich hoffe, ich sehe dich bald live wieder.
Ja, Roger, es wird nicht mehr lang gehen, dann sehen wir uns und vielen Dank für die Einladung heute bei Schlag.
Cool. Danke dir. Tschüss.
Tschüss.